Heute werden wir unsere Predigtserie Mein Gebetsleben abschließen. Wir haben in der Vergangenheit viele Predigten doch jetzt gehört, auch Zeugnisse von euch, wie ihr euer Gebetsleben gestaltet. Und das ist spannend. Das gibt auch Mut, das gibt Kraft, im Gebet treu zu sein und die Gebetsform zu finden, die einem auch geschenkt worden ist durch den Heiligen Geist. Heute wird Margot Eichenberger über das Thema das schweigende Gebet aus seiner Gebetspraxis erzählen. Ich werde dann als Abschluss dieser Predigtserie ein Thema aufgreifen, welches uns alle betreffen kann, nämlich das Thema, was ist, wenn Gott schweigt? Danke für alle Reaktionen zu dieser Thematik. Es gab einige Reaktionen zu dieser Thematik über das Gebet. Und ich glaube, es wird auch Folgen haben, dass wir wirklich als Kirche auch lebendig bleiben im Gebet. Und das ist großartig. Auch großartig ist, dass wir während der ganzen Ferienzeit, die ja heute beginnt, diese Anbetungszeiten durchführen können, außer einem einzigen Mal nicht. Das ist da, wo das ukrainische Gebet stattfindet und unsere Pastoren nicht da sind. Sonst finden alle Anlässe statt, immer 1,5 Stunden jeden Tag. Das ist großartig. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und ich möchte einfach auch danken dafür. Ja, Jesus, wir preisen dich, wir danken dir, dass wir lernen dürfen, als Kirche miteinander zu beten, lernen dürfen, aber auch als Einzelne zu beten, lernen dürfen, dich anzubeten, dich zu verherrlichen, dir Danke zu sagen. Danke auch für diesen Morgen. Danke, dass du uns mächtig begegnest. Danke, dass du uns segnest. Lob, Ehr, Preis und Dank gehört dir, du mächtiger Gott. Amen. Jetzt darf ich dich bitten, Margot, ja, du bist schon unterwegs, super, zu diesem spannenden Thema aus deiner Praxis uns Einblick zu geben. Vielen Dank.
Ja, ich danke euch, dass ich sprechen darf zu euch. Es ist so, ich habe ja schon mal über dieses schweigende Gebet gesprochen. Das ist jetzt ein paar Wochen oder ich habe nachgeschaut, es war im März. Es ist also schon einige Zeit her. Beat hat mich angefragt, ob ich noch etwas vertiefter auf das Thema eingehen möchte, so mit mehr Praxisbezug, nicht nur so rein theoretisch. Und ich möchte eine klare Abgrenzung machen zur esoterischen Meditation. Wenn ich vom schweigenden Gebet, vom Eingehen in die Ruhe vor Gott spreche, dann könnte man vermuten, das hätte so einen leicht esoterischen Touch. Hat es nicht, kann ich euch versichern. Es geht nämlich im Gegensatz zur Esoterik, geht es bei meiner Übung einzig und alleine darum, Gott, den Vater, seinen Sohn und den Heiligen Geist zu suchen und mich in seine Ruhe und in seine Gegenwart zu begeben. Und das hat nichts mit Natur oder Selbstveredelung oder sonst irgendetwas zu tun. Das ist christlich-spirituell, wenn ich das so sagen darf. Ich habe das letzte Mal davon gesprochen, dass ich durch das Sein bei Gott Ruhe, Sicherheit, Annahme und Liebe erlebe. Und das tönt so einfach und das gelingt mir, aber nicht immer einfach. Man könnte meinen, naja, der steht jetzt da vorne und erzählt, dann geht er nach Hause und taucht in die Stille ein. Das ist nicht so. Meistens bete ich, wenn ich schweigend bete, mache ich das ganz alleine, weil jede Ablenkung das Ganze sehr schwierig machen kann. Ja, es ist nicht einfach, ruhig zu werden, wenn viel läuft rundherum. Ich habe dann irgendwann herausgefunden, wenn ich so in diese Stille eintauche, wenn ich still und ruhig werde vor Gott, Da ist mir aus dem Hebräerbrief der Begriff Sabbatruhe begegnet. Irgendwann, das war vor einer längeren Zeit. Und diese Sabbatruhe, die wird im Hebräerbrief im Kapitel 4 beschrieben. Und es geht darum, im Glauben und im Vertrauen auf Gott in die Ruhe einzugehen. Und damit ist für mich diese Gebetsform, dieses Schweigen vor Gott, auch biblisch legitimiert. Und ich möchte euch zu diesem Thema Sabbatruhe ganz kurz etwas vorlesen aus einer Auslegung zum Hebräerbrief. Das ist von Fruchtenbaum, war ein messianischer oder ist ein messianischer Jude. Und die sollten wissen, was das mit dem Sabbat auf sich hat, die Juden. Die wissen das vielleicht besser als ich. Und es geht um Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 9. Da heißt es, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Und diese Sabbatruhe, die beschreibt er jetzt. Und zwar sagt er, der Schreiber des Hebräerbriefes bezeichnete diese ursprüngliche Ruhe als Sabbatismus, griechisch Sabbatismus, im Vers 9. Obwohl dieser Begriff in der griechischen Literatur vor Abfassung des Hebräerbriefes nirgendwo zu finden war, taucht er mehrmals in anderen frühchristlichen Schriften auf. Und jetzt wird es interessant. Jedes Mal ist mit Sabbatismus nicht der Sabbattag gemeint, sondern vielmehr die Einhaltung des Sabbats oder, anders gesagt, die Sabbatfeier. Die Betonung lag nicht auf dem Aufhören der täglichen Aktivitäten, sondern vielmehr auf Israels unbegrenzten Möglichkeiten, Gottes lebenserhaltende Gegenwart unter ihnen zu feiern. Das ist die ideale Ruhe. Sie wird von Gott bereitgestellt. Sie ist heute zu bekommen und die Leser des Hebräerbriefes können sie durch Glauben erlangen. Und dann heißt es im Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Das ist die Auslegung zu dieser Sabbatruhe. Und jetzt kommen wir zurück. Beat hat mich gefragt nach Praktischem. Und ich will jetzt keine Lehrpredigt halten, sondern praktisch erzählen von diesem Stillwerden vor Gott. Ja, manchmal gelingt es mir wirklich nicht gut, weil meine Gedanken um irgendeine Herausforderung des Alltages kreisen oder weil noch ein Problem gelöst werden muss. In diesem Fall wiederhole ich ganz einfach immer wieder den Satz, Jesus, jetzt bin ich bei dir. Jeden Gedanken aus der Welt, und das heißt aus meinem Alltag, kontere ich mit der Proklamation, Jesus, jetzt bin ich bei dir. Das kann manchmal eine recht lange Zeit gehen, bis ich dann in diese Ruhe eintauchen kann. Manchmal ist es auch so, dass ein Gedanke versucht, diese Ruhe zu stören, wenn ich sie mal habe. Und auch dann proklamiere ich immer den gleichen Satz, Jesus, jetzt bin ich bei dir. Und das wirkt, das hilft. So komme ich zu dieser Ruhe vor Gott. So gelingt es mir, in diese Sabbatruhe einzugehen. So komme ich an den Ort, wo ich Ruhe, Sicherheit, Annahme und Liebe erlebe. Wie bei meinem ersten Zeugnis zum Thema erzählt habe, kommt es öfters vor, dass ich in diesen Momenten der stillen, aus tiefstem Herzen anbetenden Haltung Gottes Stimme höre. Oder auch nicht, um die Brücke zu schlagen. Ich habe euch erzählt, dass ich auch schon eingeschlafen bin bei dieser Übung oder bei diesem Stillwerden vor Gott. Kein Wunder, bei dieser Ruhe und bei diesem Frieden. Ich durfte von Gott erfahren, dass das aber überhaupt kein Problem ist. Ich bin überzeugt, dass Gott in diesen Momenten ganz einfach, genauso wie ich, die Gemeinschaft genießt. Wenn ich dabei einschlafe, dann mache ich einfach weiter, wenn ich wieder aufwache. Das kann auch mal die ganze Nacht so gehen. Still werden, Ruhe finden, einschlafen, aufwachen, Ruhe weiter genießen. Und vielleicht noch eine Proklamation dazwischen. Jesus, jetzt bin ich bei dir. Das ist manchmal auch nötig. Und weil das eben nicht ganz so einfach ist mit dieser Ruhe, mit diesem Stillwerden, mit diesen Gedanken kontrollieren, möchte ich euch eine kleine Übung mitgeben, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und nicht gerade von 180 in die Ruhe eintauchen könnt, was wirklich schwierig sein kann. Stellt euch doch mal vor, ihr seid wie Adam im Paradies oder Eva. Und das Ganze aber bevor diese Geschichte mit dem Sündenfall passiert ist. Also es ist noch Paradies. Die ganze Welt ist also in Ordnung. Annahme, Sicherheit, Bedeutung, alles ist gegeben. Adam ist geliebt, er ist von Gott angenommen und er ist bedeutungsvoll. Er soll nämlich die Schöpfung verwalten. Adam ist Gott so wichtig, dass er ihm auch den Wunsch erfüllt hat nach einer Frau an seiner Seite. Alles wunderbar, keine Sorgen, keine Probleme, nichts fehlt. Direkter Zugang zu Gott. Das ist die Ausgangslage. Und jetzt stellt euch vor, ihr liegt abends im Bett. Ihr seid müde, der Tag ist durch, ihr habt dem Elefanten seinen Namen gegeben und dem Tiger und dem Löwen. Und jetzt seid ihr im Bett und was mag euch durch den Kopf gehen? Was mag euch durch den Kopf gehen? Versucht euch das vorzustellen. Aber Achtung, es ist Paradies. Keine Sorgen, keine Probleme, kein Mangel. Vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse habt ihr auch noch nichts gehört. Es ist einfach perfekt, kein schreiendes Kind, kein nörgelnder Ehemann. Es ist einfach alles perfekt. Was ging Adam wohl durch den Kopf? Für mich war diese Übung der eigentliche Einstieg in mein Leben, in mein Gebetsleben, still zu werden vor Gott, in diese Ruhe einzutauchen. Versucht euch das mal. Danke.
Wir haben ja jetzt auch von Marco gehört, dass es durchaus sein kann, dass man die Stimme Gottes nicht hört. Dass man betet, schreit, aber Gott schweigt. Und ich denke, viele Christen haben schon die Erfahrung gemacht, dass Gott allen Zusagen zum Trotz ein Gebet nicht erhört. Damit ist nicht irgendein Gebet gemeint, sondern eine konkrete Bitte. Ich bete beispielsweise um gutes Wetter. Trotzdem regnet es in Strömen und ich denke, ja, ist wieder typisch, oder? Street Parade immer schön, aber da schifft's und das wäre eine fromme Veranstaltung. Was ist da los? Und trotzdem regnet es in Strömen. Warum ist das so? Wieso geht die Sache mit dem Beten nicht eindeutiger und einfach? Man betet und Gott antwortet. Einfach, direkt und ohne Umschweife und ohne Warteschlange. Dass Gott Gebete prinzipiell nicht erhören will, daran kann es, glaube ich, nicht liegen. Ansonsten würden die Zusagen bezüglich des Gebets gar keinen Sinn machen. Außerdem ist Gottes Wesen durch Liebe gekennzeichnet. Er möchte antworten und er kann ganz bestimmt auch antworten. Eine ganze Reihe von biblischen Aussagen machen Mut, mit großem Vertrauen zu beten. Zum Beispiel Matthäus 18, 19. Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Eine gewaltige Zusage. Man könnte einwenden, dass es Jesus vielleicht gar nicht so gemeint hat. Aber wenn man einen Blick in die anderen Evangelien und den Rest der Bibel wirft, hat er es genau so gemeint. Ähnliche Aussagen, die das Gebet betreffen, finden sich an vielen Stellen. Zum Beispiel in Johannes 14, 13 bis 14 oder Johannes 15, 7, Johannes 16, 24 und so weiter. Sind alle Stellen, die diese Hauptstelle belegen. Darum ist dieser Vers aus Matthäus 18, den ich vorher gelesen habe, nicht extrem, sondern er passt in das Bild der Gebetspraxis des Neuen Testaments. Wenn Gott schweigt, nicht nachvollziehbare Gründe für unbeantwortetes Gebet, auch das gibt's. Es lässt sich nicht immer ein Grund für unbeantwortetes Gebet ausmachen. Und meist hilft es gar nichts, wenn ich andere Christen übereilt und vielleicht lieblos darauf hinweise, dass ihr Leben doch noch nicht in Ordnung ist, damit in der Folge ihre Gebete erhört werden. Denn manchmal ist keine Sünde im Spiel, das ist einfach so. Es wird ausdauernd gebetet und so weiter und doch antwortet Gott nicht. Was könnten da die Gründe sein? Erstens, es könnte sein, dass ich manchmal denke, dass ich die beste Lösung für meine Anliegen wüsste und dann auch dementsprechend bete. Doch Gott hat einen besseren Plan. Das liegt daran, dass er einen viel größeren Überblick über mein Leben und die Welt hat. Jesaja 55, 9 berichtet das. Er ist immer noch der Schöpfer und ich sein Geschöpf. Das ist die richtige Sichtweise. Daher kann eine Wendung in meinem Leben die beste Lösung sein, auch wenn ich das nicht so sehe. Ich kann Gott trotzdem vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Deshalb kann ich auch darauf vertrauen, dass seine Art, mein Leben zu gestalten, das Beste für mich ist. Selbst dann, wenn dies Leidenszeiten beinhalten sollte. Das ist sicher oft nicht nachvollziehbar, genauso wie das Leid oft nicht zu erklären ist. Zweitens, die Zeit, die ich für die richtige halte, ist manchmal nicht die Zeit, die Gott für die richtige hält. Auch hier wird deutlich, dass Gott in seiner Allwissenheit einfach einen unendlich größeren Vorsprung an Wissen hat und dementsprechend die Dinge anders sieht. Das sind dann die Zeiten, in denen Gott nicht zu handeln scheint und er sich verborgen hält. David beklagt sich zum Beispiel auch viele Male darüber, dass Gott scheinbar nichts tut, er nicht erlebbar ist. Wir sehen das im Psalm 13,1, Psalm 10,1 oder Psalm 44,25, die das alle berichten. Diese Zeiten, in denen Gott sich zurückhält, sind also auch normal. Es ist noch nicht seine Zeit. Darum schweigt er. Daher kann es auch mal gut sein, Gott seine Zeit zu lassen und auf ihn zu warten. Drittens, Gott hätte auch Jesus schon einige Zeit früher senden können. Und die Juden beteten lange Zeit für das Kommen des Messias. Dennoch kam Jesus erst als die richtige Zeit dafür da war. Das sehen wir im Galaterbrief 4,4. Und in Offenbarung 6,10 schreien die Märtyrer zu Gott, die Erde endlich zu richten. Doch Gott weist sie zurecht und sagt, sie sollen sich noch gedulden. Hanna hat jahrelang auf die Erhörung ihres Gebetes gewartet. 1. Samuel 1, 19 bis 20. Und Simeon wartete sein Leben lang darauf, den erbetenen Messias sehen zu dürfen. Am Ende seines Lebens wird dieses Gebet erhört. Lukas 2, 25 bis 35. Es kann also kürzere oder längere Zeiten zwischen einem Gebet und dessen Erfüllung geben. Das verstehe ich nicht immer, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie Gott handelt und warum er so handelt. Dass Gott es dennoch gut meint und zum wirklich richtigen Zeitpunkt eingreift, macht die Bibel deutlich. Es kann auch sein, dass Gott meinen Glauben auf die Probe stellen möchte. Denn unbeantwortetes Gebet kann den Glauben schnell durcheinander wirbeln. Ich überlege sofort, was ich wohl falsch gemacht habe. Oder ich bin schnell versucht, den Zusagen Gottes kein Vertrauen mehr zu schenken. Doch möchte Gott eigentlich mein Vertrauen stärken und mir nach solch einer Zeit der Prüfung umso mehr deutlich machen, dass auf ihn Verlass ist. Das sehen wir auch im Jakobusbrief 1, 2 bis 4. Es bleibt die Frage offen, was ich konkret tun kann, wenn ich die Erfahrung mache, dass ein Gebet unbeantwortet bleibt. Gott möchte, dass ich weiterhin auf ihn vertraue. Denn er hat mein ganzes Leben in der Hand. Alle Dinge werden mir zum Besten dienen, Römer 8, 28, auch wenn ich das heute nicht verstehe. Er verlässt mich nicht, sondern kümmert sich um seine Leute. Ich sollte die Perspektive im Blick behalten, dass die Zeiten, in denen Gott nicht handelt oder redet, vorübergehend sind. Gott wird sich wieder zeigen. Jede Prüfung kann zu größerer Reife führen. Jede bestandene Prüfung kann uns ermutigen, Gott treu zu bleiben und im Glauben mündig zu werden. Und ich möchte zum Abschluss dieser Predigtserie, bevor ich noch etwas Persönliches weitergebe, die vier immer bestimmen. Ob jedes Gebet von Gott erhört wird, ist nicht immer der entscheidende Punkt. Auch wenn ich das oft anders sehe, Gott wird in seiner Weise immer richtig handeln und er wird immer, immer bei mir sein. Auch wenn er auf ein Gebet nicht antwortet. Diesem Gott, der mich nie verlässt, kann ich immer, immer vertrauen. Jetzt muss ich sitzen. Manchmal ist es gut, die Position zu wechseln und so ein bisschen in die Runde zu blicken. Jetzt wird es hier sehr ernst und ich muss euch nämlich sagen, also oben sieht man glaube auch herunter, genau. Ich muss euch einfach sagen, dass ich da wirklich viele Erfahrungen gemacht habe, was das heißt, dass Gott schweigt. Und ich musste viel lernen, bin immer noch dran, dass er wirklich einfach manchmal schweigt. Und ich mag mich erinnern, als da noch das Südbriesli stand an diesem Ort. Das war so eine kleine Holzbaracke da. Das war unser Gebetshaus. Jetzt ist ja unten ein Raum, der Südbriesli heißt. Das ist unser Gebetsraum. Und dort bin ich oft am Boden gelegen und habe geschrien zu Gott in diesem Gebetshaus. Und ich dachte, hey, es kommt einfach nichts zurück. Was ist da los? Ich schreie und schreie. Und es bleibt still. Und ein ganz, ganz konkretes Beispiel ist, dass meine Frau, die Monika und ich, wir beten schon jetzt dann bald 20 Jahre für unseren jüngsten Sohn, dass er wirklich durchbricht im Glauben. Und wir haben sehr, sehr viel erlebt mit ihm. Ich habe viele, viele Predigten halten müssen da und Monika manchmal auch, als wir ganz schlechte Nächte hatten und nicht schliefen wegen seinen Handlungen, ich nenne es mal so. Und wir waren sehr, sehr oft am Limit und Gott hat irgendwo nicht geantwortet. Und das hatte auch damit zu tun mit diesem Liegen vor Gott im Südbriesli. Ich habe dann auch natürlich, wie man das macht, auch nach Schuld gefragt. Hatten wir zu wenig Zeit für ihn? Ich hätte auch die HSME schuldig sprechen können, dass wir einen Marschbefehl bekamen vom idyllischen Töstal, ein schönes Haus. Sie gehen nach, das war früher noch so, mitten ins Ghetto in Zürich. In den achten Stock eines Hochhauses. Sie haben noch ein Kind von uns vergessen. Und wir hatten ja vier und sie hatten nur von oben den Eindruck drei. Und wir waren dann in einer kleinen Vierzimmerwohnung im achten Stock. Das Büro war unten im Keller. Und im Sandkasten hatte Spritzen gehabt. Es war wirklich im Ghetto, mitten in Schwammendingen drin. Und es war nicht so lustig. Und wir erlebten dort sehr viel. Wir hätten auch die Heilsame schuldig sprechen können oder uns, warum dieser Zustand. Wir hatten dazu mal mit allen drei Männern heute unsere gewissen Nöte. Aber Michi, der Jüngste, hat uns der braucht sehr viel Geduld und über all die Jahre. Und jetzt ist nach, wie gesagt, 18 bis 20 Jahren werden es sein, jetzt ist eigentlich das erste Mal etwas geschehen, wo uns riesige Hoffnung macht. Er möchte sich wirklich jetzt helfen lassen. Und das ist ein riesiges Wunder. Ein riesiges Wunder. Er hatte schon Zeiten, er ist eigentlich auch so ein bisschen fromm. Und das Vertrauen zu uns, auch zu mir, ist da, weil wir ihn bedingungslos liebten. Wir sagten nicht zu allem Ja, überhaupt nicht, aber die Liebe zu ihm als Person, die blieb. Das ist auch eine Frage des Gebets oft. Bin ich bereit, bedingungslos zu lieben? Auch Menschen, die nicht lieb sind. Manchmal liebt ja nur diese, die lieb sind, die anderen nicht. Aber wir haben gelernt, auch die zu lieben, die nicht lieb sind. Aber nicht mit allem einverstanden zu sein, was sie tun. Das ist klar, aber sie als Person zu lieben. Ich glaube, aus diesem Grund sind sehr, sehr viele, gerade homosexuelle Menschen, die haben einen Hass auf uns Christen, weil wir sie als ganze Personen ablehnen. Wir müssen mit dem, was sie tun, nicht einverstanden sein, aber wir sollen sie als Menschen lieben. Auch der Alkoholiker, der Drogenabhängige, der Heroinsüchtige, den sollen wir als Person lieben, wirklich lieben. Wir müssen mit dem, was er tut, nicht einverstanden sein, aber lieben. Und so haben wir das auch versucht, mit Gottes Hilfe und vielen Kämpfen, unseren Sohn, den Michi, zu lieben als Person. Und jetzt scheint wirklich etwas geschehen zu sein. Und das Spannende ist, ich bekam 2 bis 3 Tage vorher wie eine Offenbarung. Und da sagte Gott zu mir, mit diesen Worten, ich werde ihn zerschlagen, aber es wird ein Same übrig bleiben, der aufgeht und etwas Neues entsteht. Und das scheint jetzt der Anfang zu sein und ich bitte euch auch zu beten für ihn. Viele machen das schon, weil wir da auch offen sind. Wir müssen da nicht irgendeine Vorzeigefamilie spielen, dass wir sowieso nicht sind, sondern wir wollen echt sein, das ist das Allerwichtigste. Und darum erzähle ich das auch. Und ja, dass wir auch für ihn beten, dass er wirklich durchbricht. Ich werde dann am 2. August mit ihm zusammen an diesen Ort gehen, wo er sich dann helfen lassen will und dort auch einige Zeit bleibt. Ich werde mit ihm dort dann den Tag verbringen und dass wir beten, dass er das durchzieht bis dann. Und ja, da geht so eine Schweigenszeit von 18 bis 20 Jahren jetzt dann. Ja, da ist jetzt was passiert und ich habe wirklich den Eindruck gehabt, diese Offenbarung von Gott, ich werde ihn zerschlagen und es wird etwas Neues wachsen. Das war die Stimme Gottes und auf die haben wir sehr lange gewartet. Es gab Hoffnungsschimmer, aber so durchbrechend kam das doch noch nie. Und Monika und ich sind sehr dankbar. Wir beten. Ich habe ihn gestern auch getroffen. Er hatte das Buch eigentlich schon mal bekommen, da von diesem Bibelraucher. Ja. Er hatte das schon mal bekommen und hat das aber jetzt irgendwo liegen lassen, wo er es nicht mehr holen kann. Und ich ging dann mit ihm in die Buchhandlung und wir kauften das, der Bibelraucher. Und da sieht man auch ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und von dort her glauben wir, dass Gott ein Wunder tut und ihn da rausbringt und ihm wirklich die Gnade gibt, dass da etwas Neues aufbricht und er dann vorwärts gehen kann. Und wir haben viel gebetet, viel geschrien, viel gekämpft, viel gerungen. Und ich möchte uns allen Mut machen, nicht aufzugeben, wenn es einfach schweigt. Mich hat es gebrochen, nicht zerbrochen glücklicherweise, aber gebrochen. Und eines kann ich euch sagen, ich glaube, da darf ich auch für Monika sprechen, wir haben nie den Eindruck, wir wüssten, wie Erziehung geht, nie. Weil wenn die Kinder wirklich gut geraten, geht es manchmal durch Umwege, manchmal direkt, manchmal ja, muss man aushalten, manchmal nicht. Und ich habe eines gelernt durch all diese Zeiten, ich kann andere verstehen. Und das ganz Spannende ist, in diesen Zeiten, wo wir sehr große Nöte hatten, auch mit unseren Kindern, kamen sehr viele Kinder in die Seelsorge, Teenies. Die Leute brachten Teenies zu uns und ich dachte, was mache ich da? Was kann ich da machen? Ich habe keinen Blassen. Schau mal, das ganze Chaos bei dir. Und so kamen manchmal auch die Leute. Jemand kam und er sagte, es ist uns abgeraten worden, zu euch zu kommen, weil wir hörten sagen, der soll mal selber zuerst mit seinen eigenen Kindern das schaffen, bevor ihr da zu ihm geht. Die Leute kamen massenweise und ich konnte ihnen aus meiner Erfahrung, die wirklich praxisnah ist, Tipps geben. Bei denen funktioniert es oft. Bei mir dachte ich, das ist so langweilig. Das geht einfach nicht vorwärts. Und jetzt, nach 18 bis 20 Jahren, jetzt scheint es doch Hoffnung zu geben. Wirklich das erste Mal, wo wir den Eindruck haben, jetzt hat er Hilfe angenommen. Gott hat gehört, es ist zwar hart zerschlagen, aber das Schöne ist, es wird etwas aufbrechen. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist eigentlich so etwas Persönliches, ja. Damit will ich nicht irgendwie eine, wie muss ich sagen, so wie man es macht sagen, einfach durchhalten. Ich war so ein bisschen der Typ, der den Eindruck hatte, ja, das kann man, einfach durchhalten. Ich lernte das im Sport über viele Jahre, einfach durchzuhalten. Ich hörte dann immer am Schluss noch das Glöckli, die letzten 400 Meter auf der Bahn, wer das kennt, muss man nochmal zulegen. Und ich weiß, bei einem Rennen, ich wurde da im kantonalen Meeting, wurde ich dort Dritter. Ich war so kaputt, man musste mir die Schuhe ausziehen, weil ich am Schluss nochmal Gas gab und alles machte. Und ich dachte dann, im Leben geht das auch. Einfach durchhalten. Ich musste lernen, dass nicht alle so funktionieren und dass es manchmal nicht gut ist. Aber im Gebet, da kommt es mir zu gut, dieses Durchhalten. Und ich möchte uns ermutigen, durchzuhalten im Gebet. Und wisst ihr, das ist Kirche, wenn man füreinander da ist. Das ist Kirche. Wenn man miteinander geht, miteinander durchhält und sich nicht freut, wenn es einem anderen schlecht geht, sondern dass wir einander helfen, im Gebet durchzukämpfen. Vielleicht auch mal kommen und sagen, hey, mir geht es so verschissen, ich sage es jetzt, ich brauche Hilfe, können wir nicht eine Gebetshalbnacht machen zusammen, eine Gebetsgruppe bilden und kämpfen zusammen. Und wir müssen wirklich sagen, Monika und ich, wir sind sehr dankbar für diese Gemeinde hier. Es hat sehr viele, die uns getragen haben im Gebet, auch durchgebetet haben bis heute. Das ist ein riesiges Vorrecht und ich denke auch jetzt, es ist Ferienzeit und der Saal ist ziemlich voll, es ist wirklich einfach ein Geschenk Gottes und es ist wirklich etwas Wunderbares, in so einer Gemeinde dienen zu dürfen und getragen zu werden. Und wenn ich das so sage wegen unserem Michi, dann weiß ich, es hat viele, die gebetet haben und das weiter tun. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn es Menschen da hat, die Fürbitte brauchen, kommt einfach. Schreibt das, ich brauche Gebet, ich brauche Fürbitte. Und wir wollen wirklich Fürbitte leben, wir wollen Gebet leben. Wir wollen da sein füreinander. Aber für das braucht es auch, dass wir unsere Nöte bekannt geben, dass wir den Mut haben, zu sagen, wenn es uns nicht gut geht. Und das braucht Vertrauen. Wenn ich sage, zum Beispiel, an meinem Sohn geht es miserabel, dass es nicht 20 irgendwelche Vorschläge gibt, dass das anders wird, sondern dass man einfach mal zuhört und vielleicht dann betet. Dass wir da sind füreinander im Gebet. Und ich möchte jetzt als Abschluss dieser Gebetspredigten einfach auch den Aufruf machen, wer heute Gebet braucht, in irgendeiner Sache darf kommen und Gebet in Anspruch nehmen, jetzt. Und ich bitte die Gebetsleute, die Hilfe bieten im Gebet, die Seelsorger, sich einfach bereit zu halten. Monika kam auch die Einpeilung dann, auch wenn, ihr dürft auch sagen, ich möchte allein beten, dann wird niemand kommen. Aber wer heute beten will mit jemandem über irgendeine Not, der darf das tun. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt diese Zeit freisetzt. Und wenn Menschen da sind, die Hilfe brauchen, irgendwo, danke, dass wir füreinander beten dürfen. Und dass das wirklich nicht nur jetzt an diesem Sonntag der Fall ist. Wir praktizieren das ja viel. Aber dass wir das wie mitnehmen auch. Dass wir wissen, wenn wir Not haben, wir dürfen uns melden, wir dürfen auch Leute fragen für Gebete. Wir dürfen schreiben, wir dürfen Fürbitte in Anspruch nehmen, auch bei gesundheitlichen Nöten. Auch vielleicht können wir nicht vergeben irgendwo, vielleicht stoßen wir irgendwo an. Und wisst ihr, wir brauchen einander dringend. Ich spüre das immer mehr. Da steht nämlich nicht ein Vollkommener, da steht einer, der wirklich einfach von der Gnade Gottes vollständig abhängig ist, im geistlichen Sinn. Im Ewigkeitsspektrum gesehen bin ich vollkommen, aber wenn ich mich anschaue, dann muss ich das Gleiche sagen, wie Wigglesworth gesagt hat, als jemand ihn da rühmte, sagte er, du, in Wigglesworth ist gar nichts Gutes, gar nichts. In Jesus, der im Wigglesworth wohnt, da ist alles gut. Der Jesus ist gut. Und darum braucht es viel mehr Jesus. Und das sehne ich mich, dass mehr Jesus da ist und weniger Schuld hast, Beat. Viel mehr Jesus. Und darum rufe ich wirklich euch alle auf und mich auch, dass wir füreinander beten, füreinander da sind. Und wie wir das jetzt auch erlebt haben, wie wir es auch in unseren Männergebeten erleben, dass wir füreinander da sein dürfen und können. Das können auch Frauen natürlich. Das sage ich damit nicht, aber ich rede jetzt als Mann im Männergebet. Gut, jetzt dürfen wir kommen, diejenigen, die möchten, und einfach Hilfe in Anspruch nehmen für Anliegen, die uns heute beschäftigen. Jesus, ich setze diese Zeit frei in deinem Namen. Und ich danke dir, dass heute Menschen Lasten ablegen können, Menschen geheilt, befreit werden, Menschen dir begegnen, Menschen neu gestärkt und gesegnet werden. Ich proklamiere deinen Sieg über diese Zeit, Herr, und gebe dir für alles die Ehre, du mächtiger, großer Gott. Halleluja, Jesus Christus. Wir dürfen alles ablegen, was uns beschwert. Wie es in der Bibel heißt, besonders auch die Sünde, die an uns klebt. Wir dürfen einfach kommen und Ruhe finden heute Morgen. Ruhe finden in unserer Seele, Frieden in unserem Geist. Heilung an unserem Körper. Seid einfach frei. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Halleluja.